Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist aber hier, das ist ja voll die Vorlage gewesen.
Ja, das habe ich natürlich gebucht.
Natürlich. So, sind wir hier schon? Ich fange gar nicht an.
Ich fange kurz an.
Danke.
Ja, herzlich willkommen zu einer Lesung aus Eine Höhle fürs Leben, Gradmanns zweiter Fall. Das ist auch der zweite Krimi von Autor Andreas Röske. Das ist ein Krimi, der in einer Kleinstadt spielt und wie es immer beim Krimi so ist, es geht um Mord. Ich freue mich noch ganz kurz, bevor wir loslegen, dass auch die Lektorin des Buches, Susanne Zeise, hier anwesend ist. So ein Buch ist ja immer ein Gemeinschaftswerk und das war auch eine tolle Zusammenarbeit zwischen Autor und Lektorin. Ja, ich freue mich, dass Andreas Röske hier ist, dass er es einrichten konnte, auf der Buchmesse zu sein und dass er jetzt aus seinem neuen Krimi liest, der im Cividale Verlag erschienen ist und 14,90 Euro kostet. Sie können das Buch nachher im Anschluss hier auch noch erwerben. Und Bühne frei für Andreas.
So, können Sie mich so hören? Können Sie mich so hören? Ja, ich bin etwas verschnupft. Sie stellen sich am besten sämtliche sprechenden Personen auch verschnupft vor, dann passt das gut. Ansonsten war das nicht unbedingt so gedacht. Aber jetzt so ein kleines Oh, hätte ich jetzt gerade mal schon erwartet. Ich bin krank. Dankeschön, Dankeschön. An einem Dienstagabend um 20.41 Uhr stieg am Bahnhof der hessischen Kleinstadt ein Mann aus dem pünktlich eingetroffenen IC. Er machte einen ungepflegten Eindruck, trug einen für Januar eigentlich zu dünnen Trenchcoat, der zudem einer gründlichen Reinigung bedurfte. Seine ehemals teuren Schuhe waren ebenfalls in einem ruinösen Zustand, der Schnürsenkel des rechten war mehrfach gerissen und notdürftig verknotet. Auf dem Kopf trug der Mann eine Baskenmütze, die sich in den gesamten Auftritt einfügte. Ein neuer Rucksack war das einzige Gepäckstück, das der Ankömmling bei sich hatte. Er schien gut gefüllt zu sein, wirkte aber nicht besonders schwer. Trotzdem hatte der Mann Mühe, sich auf dem Bahnsteig aufrechtzuhalten. Das wiederum hatte weniger mit der Beschaffenheit des Rucksacks zu tun. Sein Besitzer war offenbar stark angetrunken. Auf dem Bahnsteig schien sich keiner um den Fremden zu kümmern. Im Zug hatte er wohl wenig Aufsehen erregt, denn niemand aus dem gut besetzten Wagen schaute dem Torkelnden hinterher. Nach wenigen Schritten ließ er sich auf einer Wartebank nieder. Sein Rucksack hinderte ihn daran, sich vollständig auf die Bank zu setzen, was ihn aber nicht zu stören schien. Es sah so aus, als ob der Mann einschlief. Kommissar Axel Gradmann war erst seit einigen Monaten wieder in seiner Heimat und fremdelte hier und da noch mit den vielen kleinen Veränderungen, die er in dem hessischen Städtchen wahrnahm. Natürlich war nicht zu erwarten gewesen, dass es der Lebensmittelladen des dicknasigen Herrn Worms in der Altstadt bis heute geschafft haben würde. Noch mehr störte ihn, dass nach Einbruch der Dunkelheit einige ehemals unspektakuläre Kneipen offenbar zu einem mehr oder weniger gefahrvollen Pflaster geworden waren. Zusammen mit seinem Freund und Vorgesetzten, Kriminaldirektor Konrad Füßler, war Gradmann an diesem Abend auf ein paar Biere in der Altstadt unterwegs, vorbei an der Filiale einer Drogeriekette, die sich im ehemaligen Refugium des Herrn Worms breitgemacht hatte. Patrick P. hieß die Kneipe, die beide nicht kannten, die aber der Nachfolger des beiden vertrauten Kamins war, einer Studentenkneipe, die über 20 Jahre hier existiert hatte. Den ehemals namengebenden Kamin gab es immer noch, allerdings war er trotz der kalten Jahreszeit nicht in Betrieb. Axel Gradmann hatte im jetzigen Kneipennamen gleich eine alte Fernsehserie ausgemacht und den Laden deshalb für gut befunden. Schon beim ersten Bier aber merkten die beiden, dass sie und Patrick P. keine besten Freunde werden würden. Kevin Bauer machte an diesem Abend Überstunden. Der junge Forensiker hatte sich in einen Fall verbissen, genauer gesagt in einen Pullover, den die Sekretärin des neuen Kriminalhauptkommissars Axel Gradmann, die attraktive Laura Fromm, ihm am Nachmittag hineingereicht hatte. Ein heimlicher Auftrag sei es sozusagen, nichts Offizielles. Das Kleidungsstück habe mehrere Jahre, ja wahrscheinlich Jahrzehnte, in einem Unterschlupf im Wald gelegen, sähe dementsprechend aus und nun ja, röche auch so. Aber Bauer solle doch mal schauen, ob er den Fasern irgendeine verdächtige Spur entnehmen könne. Welche, das wusste Frau Fromm auch nicht. Und irgendwie wollte sie auch nicht so recht über die Hintergründe sprechen, aber Kevin Bauer würde ihr den Gefallen tun, da war sie sich sicher. Denn so freundlich und zugewandt Laura Fromm sein konnte, so berechnend setzte sie ihre Wirkung auf Männer ein, wenn es zu ihrem Nutzen war. Sie war Mitte 30, nicht gerade groß, ausgesprochen gut aussehend und mit einer durchaus faszinierenden Aura. Wenn sie einen Raum betrat, musste sie weder etwas sagen noch gezielt auf sich aufmerksam machen. Männer und Frauen bemerkten sie gleichermaßen. Kevin Bauer, der ein paar Jahre jünger als Laura Fromm war, hatte sie sofort bemerkt, als sie mit der geheimnisvollen Plastiktüte in seiner offenen Labortür gestanden hatte. Und natürlich gehörte es nicht zu ihren ersten Selbstauskünften, dass sie seit Jahren mit Richard, dem Koch des Steakhouses im Industriegebiet, zusammen war. Der hatte es innerhalb kürzester Zeit an Grill und Herd so weit gebracht, dass der legendäre Guide Michelin ihn schon einmal erwähnt hatte. Kevin Bauer hatte sich also bereitwillig auf den Auftrag eingelassen und wurde exakt um 22.45 Uhr mehrfach fündig.
»Hey, du Opfer! Elternabend war gestern!«
Unter dem Gegröle seiner um diese Uhrzeit bereits sturzbetrunkenen Kumpel schlug ein junger Mann Axel Gradmann von hinten auf den Oberarm. Der Angreifer war Mitte 20, schien viel Zeit im Fitnessstudio zu verbringen, trug einen Hoodie über einer löchrigen Jeans und machte eine Geste, mit der er Gradmann offenbar zum Kampf auffordern wollte. Was in seinem Zustand zwar ein wenig albern und unbeholfen aussah, der Szene insgesamt aber nichts von ihrem bedrohlichen Charakter nahm. Gradmann und Füßler blickten hilfesuchend zu dem Kneipenpersonal, doch weder der Mann hinterm Tresen noch die beiden Kellnerinnen schienen die Situation kommentieren zu wollen. »Wenn wir den Elternabend verpasst haben, gehen wir dann auch wieder. Ich schlage dir vor, dass du dich wieder zu deinen Freunden setzt und uns beide hier unser Bier austrinken lässt.« Leider ließ sich der Angriffslustige nicht auf Gradmanns Deal ein und schlug ihm ein zweites Mal auf den Oberarm, diesmal fester. Seine Freunde johlten und das Kneipenpersonal hatte weiterhin Wichtigeres zu tun, als für Frieden zu sorgen. Gradmann schaute zu Füßler und beide erhoben sich in Richtung Ausgang. Auf eine Kneipenschlägerei hatten sie überhaupt keine Lust. Der verdutzte Schläger blickte den beiden hinterher, bis ihm die halbvollen Gläser auffielen, die sie auf dem Tisch hatten stehen lassen. Er griff nach Gradmanns Weißbierglas und schleuderte es kurzerhand in Richtung Tür, die Gradmann noch gerade noch rechtzeitig von außen zudrücken konnte. Unter Getöse zerlegte sich das Weißbierglas in winzige Scherben nicht, ohne der Glastür einen großen Sprung zuzufügen. Erst jetzt schaltete sich der Mann hinterm Tresen ein, indem er den beiden Flüchtenden so etwas wie »Zahlen!« hinterherbrüllte. Axel Gradmann zeigte ihm den nach oben gestreckten Mittelfinger und eilte mit seinem Freund die Fußgängerzone hinunter. Nach etwa 50 Metern, die den etwas kompakter gebauten Konrad Füßler deutlich mehr angestrengt hatten als ihn, warfen sie einen Blick zurück. Alles so friedlich wie zuvor, als sie den Laden betreten hatten. Niemand folgte ihnen.
»Geschlossene Gesellschaft«, Füßler keuchte.
»Haben wir was falsch gemacht?«
»Offenbar.«
»War der Laden schon mal auffällig?«
»Noch nie von dem gehört.«
»Du kennst doch das Umbria, Konrad, oder?«
»Natürlich.«
Konrad Füßler atmete immer noch schwer.
»Aber da kriegen wir doch um diese Zeit keinen Platz.«
»Nee, aber ich bin mir sicher, dass man dort auch nicht mit Gläsern nach uns wirft.« Der heruntergekommene Neuankömmling war niemandem am Bahnhof bislang eine Sekunde der Aufmerksamkeit wert gewesen. Das änderte sich in dem Moment, in dem er völlig in sich zusammensackte, von der Bank auf den Bahnsteig kippte und dort liegen blieb. Nach kurzem Zögern setzten zwei kräftige Oberstufenschüler den Mann wieder aufrecht hin und stützten ihn, während die Freundin des einen über ihr Mobiltelefon einen Krankenwagen rief. Im selben Moment begann der wieder aufrecht Sitzende zu stöhnen, ein gelblicher Brei quoll aus seinem Mund. Die Szene wurde etwas hektischer, die Telefonierende schrie auf, einer der beiden Jungs legte den Unglückseligen sachkundig auf die Seite, damit das Erbrochene nicht zurück in die Luftröhre lief. Er wollte dem Mann gerade den Rucksack abstreifen, um dessen Kopf damit abzustützen, als plötzlich ein lautes Rufen auf dem Bahnsteig zu hören war. »Sam!« Es war eine Männerstimme, die in breitem Amerikanisch den Namen immer wieder rief. »Sam! Sam!« bis der Rufende die kleine Gruppe um den am Boden liegenden erreicht hatte. »What's going on here? Sam! Sam, are you okay?« Der Mann blickte die Jugendlichen an. »Who are you? What have you done? Holy shit! Sam!« Keiner der beiden Jungs oder ihre Freundinnen konnte etwas Sinnvolles antworten. Der, der den Fremden auf die Seite legen wollte, stammelte etwas von »Vomit« und »Ambulance«. Da begann der neu Hinzugekommene, sich an dem Rucksack zu machen. »I need that day pack«, murmelte er. »Moment mal, Sie können...« »You cannot take that day pack. We have to wait for the police.« Unbeeindruckt und relativ brutal entriss der zweite Fremde dem ersten dessen Rucksack. Der engagierte Jugendliche griff nach einem Riemen des Gepäckstückes und rief auf Deutsch, »Das kannst du knicken, du Geisteskranker! Wer bist du überhaupt?« »Marcel, scheiße, Marcel, lass das!« schrie das zweite Mädchen, das nicht mit der Notfallzentrale telefonierte. »Leave me alone, Putz, I need that day pack!« Doch Marcel dachte nicht daran, den Rucksack loszulassen und zerrte jetzt an dem einen Riemen, während der aufgebrachte Amerikaner den anderen in seinen Händen hielt. Marcel wollte sein Gegenüber gerade mit einem Faustschlag außer Gefecht setzen, als wie aus dem Nichts ein Schuss fiel, Marcel rücklings einen Meter über den Bahnsteig flog, der Amerikaner mit dem Rucksack flüchtete, andere Reisende entweder ebenfalls über die Bahngleise flüchteten oder dem angeschossenen Schüler zur Hilfe eilten. Niemand hatte indes bemerkt, dass der Besitzer des Rucksacks mittlerweile zu atmen aufgehört hatte.
So, erstmal vielen Dank. Bevor wir hören, wie es weitergeht nach diesem spannenden Einstieg, habe ich ein paar Fragen. So, der Krimi spielt in einer hessischen Kleinstadt, eine Drogenkriminalitätsgeschichte. Andreas, Drogenkriminalität in der namenlosen hessischen Kleinstadt, wie wahrscheinlich ist das?
Drogen gibt es schon auch in kleineren Städten. Also ich bin selber gebürtiger Marburger und die Stadt trägt viele Züge von Marburg. Ich wollte es aber nicht ganz so konkret machen, weil ich da auch schon sehr lange nicht mehr lebe. Aber Drogenkriminalität gab es schon zu meiner Zeit damals und gibt es da durchaus. Es ist natürlich, wie in jedem Krimi in diesem Fall, etwas zugespitzt, aber es hält sich alles im Rahmen des Wahrscheinlichen. Also ich versuche Krimis zu schreiben, die ohne Psychopathen und Massenmörder und allzu konstruierte Fälle auskommen. Ist ganz klassisch und ja, ein paar Drogen kommen vor.
Ja. Am Anfang kommt gleich die rasante Szene am Bahnhof mit dem ersten Toten. Da kann man sich denken, Bahnhof, naja, hat jede Stadt. Was ist das Besondere an diesem Bahnhof, den du dir da vorstellst?
Ach, der... Ich weiß nicht, wer von Ihnen war schon mal in Marburg? Wir hatten... Wunderschön. Also wir hatten in Marburg über Jahrzehnte einen Bahnhof, der... sagen wir mal, ausbaufähig war. Also es war ein altes Gebäude, das Marburg ist im Krieg fast verschont geblieben. Und auch dieser Bahnhof stand eh und je da. Aber nach dem Krieg hat sich auch niemand mehr um diesen Bahnhof gekümmert. Und so sah er bis vor 2 Jahren auch aus. Wurde aber dann vor 2 Jahren gemeinsam mit einem anderen Bahnhof, Bahnhof des Jahres, nachdem er also richtig schön umgebaut wurde. Der Marburger Bahnhof ist jetzt ein richtiges Schmuckstückchen und der spielt natürlich auch so in meinem Kopf, als ich das geschrieben habe, dieses ganze, diese ganzen Brücken, Gleisanlagen, die stehen schon so ein bisschen Pate da in meinem Kopf. Also es hat auch da ein bisschen was von Marburg.
Ja. Eine Höhle fürs Leben ist ein zweiter Krimi rund um das Ermittlerduo Gradmann und Färber. Worin lag für dich beim Schreiben der größte Unterschied zwischen Gradmann 1 und Gradmann 2?
Ich bin Jungautor, also Betonung auf Autor. Jung bin ich nicht mehr so sehr, aber Jungautor. Und habe mit Gradmann 1 wirklich mein erstes Buch geschrieben. Und habe da, also ich bezeichne das immer noch so als Üben. Also ich bin von Beruf, versuche ich auch Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen, aber nicht in Buchform. Ich habe auf das erste Buch hin das Feedback bekommen, dass ich die Personen noch nicht so spannend und blumig entwickeln. Und das habe ich bei diesem Buch anders gemacht. Hat mir selber auch mehr Spaß gemacht. Und in diesem Buch sind die Charaktere ein bisschen bunter, ein bisschen ausgefüllter, ein bisschen plastischer.
Gut. Der Krimi spielt in einer hessischen Kleinstadt, aber du wohnst in Berlin. Warum schreibst du keinen Berlin-Krimi, sondern einen Marburg-Krimi?
Vielleicht kommt Gradmann ja auch mal nach Berlin.
Wunderbar. Und ich glaube, jetzt wollen wir gerne hören, wie es weitergeht, nachdem der Tote da am Bahnhof zusammengebrochen ist.
Wie viel Zeit haben wir denn noch?
15 Minuten.
Ach, da kann ich noch schön lesen. Axel! Daniele, der Wirt des Umbria, riss die Arme in die Höhe, als ob er den Kommissar seit Jahren nicht gesehen hatte. Daniele, selbst Umbria, betrieb das Umbria seit über 20 Jahren in einem kleinen Raum, halb innen, halb unter einem erhaltenen Stück der alten Stadtmauer. Die wenigen Tische waren Abend für Abend ausgebucht, die kleine Anzahl an Gerichten bei Fans legendär. Natürlich war um kurz nach neun kein Platz mehr frei. Axel, buonasera ragazzo, warum hast du nicht angerufen? Daniele begrüßte auch Konrad Füßler. Konrad, dich habe ich ewig nicht mehr hier gesehen. Daniele, ich war mit Marianne erst vor 2 Wochen bei dir. Marianne, che bella, sage ich doch, Ewigkeiten. Und Daniele lachte so laut und herzhaft, wie Daniele immer lachte. Kommt, setzt euch an die Theke, ich habe einen ausgezeichneten Sassicaia für euch. Ein Wahnsinnswein, ehrlich. Sassicaia? Konrad Füßler schaute skeptisch. Können wir uns den leisten? Daniele, wir sind Beamte. Ha, ihr probiert ein Glas, einverstanden. Dann sage ich, ob ihr euch den leisten könnt. Axel Gradmann und Konrad Füßler setzten sich an die kleine Theke, an der höchstens 4 Personen Platz fanden. Das jüngere Pärchen, das dort bereits saß, rückte bereitwillig etwas zusammen, damit die beiden neu angekommenen Herren Platz fanden. Ecco, Axel, Konrad, das sind Silvia und Marco. Amici, das sind Konrad und Axel. Axel ist eine, wie sagt man, verlorene Seele, die wieder den Weg zu Daniele gefunden hat. Axel Gradmann und Konrad Füßler gaben optisch ein lustiges Duo ab. Gradmann, fast 2 Meter groß und ehemaliger Leistungsschwimmer, hatte sich einen kleinen Wohlstandsbauch angegessen, der aber gut mit seinem breiten Kreuz harmonierte. Wenn mit Anfang 40 auch nicht mehr alles so knackig aussah wie zur Zeit seiner Ausbildung bei der Polizei. Als er noch um die hessischen Landesmeisterschaften schwamm. Seinen Chef Konrad Füßler kannte Gradmann aus eben dieser Zeit. Allerdings war der auf der Karriereleiter noch schneller vorangekommen. Sportlich indes weniger aktiv, mit den Jahren war er sogar etwas dicklich geworden. Da er außerdem 2 Köpfe kleiner als Gradmann war, verteilte sich die Körperfülle in vergleichsweise ungünstigen Proportionen. Danieles Gäste waren fast ausschließlich Stammkunden, die meisten davon Italiener. Die Stimmung bei dem umbrischen Gastwirt war immer so warm und vergnüglich wie ein Tag unter der Sonne Capris. Und tatsächlich kannten sich viele der Gäste wenigstens vom Sehen. Silvia und Marco schienen aber noch neu in der Stadt zu sein. Daniele stellte Silvia als Tochter eines italienischen Freundes und Marco als ihren Freund vor. Die beiden Kommissare stellte er als 2 Kommissare vor. Es ist immer gut, dass jeder weiß, dass Daniele hier nach Recht und Ordnung lebt, sagte er und lachte wieder sein Daniele-Lachen. Die 3 Männer und die junge Frau kamen schnell ins Gespräch und plauderten angeregt, als Gradmann plötzlich eine kleine Duftwolke aus dunklen Kirschen und feuchtem Holz in die Nase stieg. Il Sassicaia, sagte Daniele nicht ohne Stolz, und den beiden Kommissaren war sofort klar, dass die soeben entkorkte Flasche kaum für weniger als 100 Euro zu haben sein dürfte. Der Bahnsteig bot ein chaotisches Bild, das inzwischen auch noch durch das Flackern der Blaulichter der auf dem Bahnhofsvorplatz stehenden Fahrzeuge beleuchtet wurde. Die beiden Mädchen saßen völlig aufgelöst auf einer der Bänke, hielten sich in den Armen und weinten, während ein Polizeibeamter sie zu beruhigen versuchte. David, der 2. von den beiden Jungen, kniete neben seinem Freund Marcel, der in einer Blutlache saß und von einem Sanitäter erst versorgt wurde. Wie geil ist das denn, Alter? Reden Sie nicht so viel, Sie haben eine Menge Blut verloren. Alarm für Cobra 11 bei uns auf dem Bahnhof. Scheiße, er kippt um. Marcel! Ja, er wird nicht sterben, aber er sollte jetzt mal die Klappe halten. Der Sanitäter bemühte sich, Struktur in das Drunter und Drüber zu bringen. David, der mittlerweile auch blutverschmiert war, schaute entsetzt auf seinen Freund, der gerade das Bewusstsein verloren hatte. Trage! Man organisierte routiniert den Abtransport des Angeschossenen, der jetzt immerhin kein Blut mehr verlor und transportfähig für den Weg ins Emil-von-Behring-Krankenhaus war. Einige Schritte weiter konnte Notarzt Dr. Peter Baum nur noch den Tod des Fremden feststellen, dessen Ankunft das ganze Durcheinander auf dem Bahnsteig ausgelöst hatte. Der muss unbedingt in die Gerichtsmedizin. Wenn ich die Kotze hier richtig deute, ist das Heroin.
Heroin?
Ja, Drogenkurier, ein Muli.
Muli?
Sie gucken keinen Tatort, oder?
Sie meinen, der hat Kondome im Bauch gehabt?
Das kenne ich nur aus Zeitungsberichten. Von Flughäfen oder so.
Ja, oder aus dem Tatort.
Mir ist auch nicht ganz klar, was den in unsere Kleinstadt hier verschlagen hat. Aber schauen Sie mal. Peter Baum nahm eine weitere Probe des Erbrochenen auf und zerrieb einen Tropfen davon zwischen seinen Fingern, die in stabilen Einweghandschuhen steckten.
Das ist kaum aufgelöst. Ich würde sagen Heroin.
Krass.
Können wir hier sonst noch was tun?
Der Jungspund da drüben, der schafft's ohne meine Hilfe, oder?
Ja, der wird schon versandfertig gemacht.
Okay, dann lassen Sie uns aufbrechen. Ich habe eigentlich seit, 73 Minuten Feierabend.
Färber?
Herr Färber, Sie müssen bitte dringend zum Bahnhof. Da gab es eine Schießerei. Gradmann kann ich gerade nicht erreichen. Sie müssen erst mal alleine ausrücken.
Wieso können Sie Gradmann nicht erreichen? Der hat doch genauso Bereitschaft wie ich.
Ich kann ihn eben nicht erreichen. Ich versuch's weiter.
Tolles Team.
Joachim Färber war richtig sauer. Wie konnte es sein, dass sein Vorgesetzter unerreichbar irgendwo abfeierte, während er den Bereitschaftsdienst jetzt offenbar allein zu erfüllen hatte? Während er die Treppen aus seiner Wohnung hinunter auf die Straße sprang, hatte er auch schon den richtigen kriminalistischen Gedanken.
Umbria.
Gradmann sitzt im Umbria, faule Socke, weil er da keinen Empfang hat.
Färber streifte sich den grauen Hoodie über, den er zu dieser Jahreszeit beim Joggen trug.
Er war etwas jünger als sein neuer Vorgesetzter Gradmann und etwas kleiner.
Seine dunkelblonden Locken flogen immer etwas wirr um seinen Kopf. Frauen mochten das ebenso wie Färbers Oberarme und seine gepflegten Zähne.
Kurz vor Weihnachten hatte er wieder mit Judo begonnen und fühlte sich richtig fit.
Zu Färbers großem Glück lag das Umbria wirklich unmittelbar auf dem Weg zum Bahnhof.
Er nahm in seinem Ford Escort, Baujahr 1972, Platz, zog die knarzende Tür hinter sich zu und setzte den Youngtimer in Bewegung.
Wie viel haben wir noch?
Der Sassicaia war eine Wucht. Der Wein war aus dem Jahr 2001, das in diesem Teil der Toskana als überdurchschnittlich gutes Jahr gilt.
Habe 5 Kisten von dem gekauft, Axel. War da eine, wie sagt ihr,
Schnäppchen?
Schnäppchen, Daniele. Aber was ist bei dir ein Schnäppchen?
Oh, das ist ein Geheimnis.
Wahrscheinlich besser so.
Hätte nicht ein Jahr später sein dürfen.
2002 war ein schlechtes Jahr für armen Niccolò.
Der Winzer?
Nein, Axel. Niccolò ist ein Mago.
Wie sagt ihr? Ein Magier.
Sein Vater hat den Sassicaia erfunden und Niccolò hat dieselbe Begabung für diesen wundervollen Wein.
Daniele streichelte die Flasche mit seinen großen Händen so zärtlich, wie er sonst wahrscheinlich nur die Brüste seiner Frau Maria berührte. Und wahrscheinlich hatte er dann auch einen ähnlichen Gesichtsausdruck.
Ohne Frage empfand Daniele so etwas wie Liebe zu diesem Rotwein.
Gradmann und Füßler konnten das durchaus nachvollziehen.
Natürlich!
Es war die Stimme Joachim Färbers, der entrückten Stimmung ein jähes Ende machte.
Wir haben Bereitschaft, Sie Komiker. Was verstecken Sie sich denn hier im Keller?
Scheiße, hier ist ja kein Empfang.
Gradmann blickte kopfschüttelnd auf sein Handy.
Eigentlich hatte er mit Konrad ja nur ein Bier trinken gehen wollen, aber die Regie über den Abend war ihnen irgendwie entglitten.
Ach was, das habe ich nach ein paar Wochen in dieser Stadt auch schon mitbekommen.
Jetzt gucken Sie nicht so unschuldig. Am Bahnhof gab es eine Schießerei mit einem Toten. Hopp, hopp.
Entschuldigend schaute Färber Daniele an, den er in seiner kurzen Zeit hier auch schon kennen und schätzen gelernt hatte.
Der wiederum ließ sich in seiner Fröhlichkeit nicht unterkriegen und regte sofort an, dass die beiden nach ihrem Einsatz wiederkommen sollten.
Ich schließe mich euch an. Daniele, wir kommen wieder.
Konrad Füßler fand es nicht passend, sich als Vorgesetzter alleine dem Sassicaia zu widmen, also folgte er seinen beiden Mitarbeitern.
Mit etwas Mühe nahm er auf dem Beifahrersitz des alten Fords Platz.
Gradmann fädelte sich in die Rückbank ein.
Keine Gurte?
Färber gab einen verächtlichen Laut von sich und murmelte etwas von 72.
Er und Füßler hatten inzwischen das, was Anfang der 70er Jahre als Gurt galt, angelegt und Färber jagte los in Richtung Bahnhof.
Geben Sie der Zentrale mal durch, dass ich Sie gefunden habe.
Sagen Sie es bitte dem Alten nicht.
Gradmann suchte die Nummer auf seinem Handy.
Er wusste, dass ihn der Ausflug ins empfangsfreie Umbria Punkte kosten würde.
Bei Färber, nicht bei dem Alten.
Der hatte es sich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht und genoss schmunzelnd die Situation, die er als Vorgesetzter und Unbeteiligter gerade von einem Logenplatz aus miterleben durfte. Wenige Minuten später näherte sich der Ford Escort von Joachim Färber dem Bahnhofsgelände und die drei sahen, wie zwei Sanitäter einen jungen Mann in einen der vier Rettungswagen transportierten und mit Martinshorn abfuhren. Färber parkte seinen Wagen in der frei gewordenen Lücke und die Polizeibeamten stiegen aus. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Andreas. Das war der Anfang vom ersten Tag der vier Tage. Warum erstreckt sich die Krimi-Handlung immer über vier Tage?
Ach naja, immer. Jetzt habe ich zwei Bücher geschrieben und da war das so. Aber ich würde es auch gern beibehalten. Also es ist sozusagen in Echtzeit. Also es ist, sind vier Kapitel und die stehen jedes vor einem Tag. Das heißt, am vierten Tag gibt es dann auch die Lösung. Ich fand es, ja, also Sie merken ja, dass ich so mit relativ vielen Cliffhangern schreibe und immer eine Szene nur ganz kurz Platz hat und dann wieder wechsel. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen tricky, sich alle Personen zu merken, aber man kommt, glaube ich, relativ schnell rein. Es werden auch nicht unbegrenzt viele und es ist dann eben wirklich so eine, ja, so eine schnelle Abfolge und in Echtzeit und man kann mitraten und nach vier Tagen ist vorbei. Und so Krimis, in denen dann irgendwie ein Kapitel mit zwei Wochen später beginnt, finde ich ehrlich gesagt auch blöd. Also ich mag es gern, dass es so schnell geht.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass die Szenen ganz, ganz schnell wechseln. Das erinnert so ein bisschen an die Schnitttechnik bei Filmen. Ist das ein Inspirationsmotiv für dich gewesen?
Ach, ich glaube, im Berliner Prenzlauer Berg, da wohnt keiner, der nicht behauptet, schon mal ein Drehbuch geschrieben zu haben. Vielleicht ist es einfacher, so ein Buch mit relativ viel freier Rede zu verfilmen, aber also so vermessen bin ich noch nicht. Also wenn jemand Lust hat, das zu verfilmen, dann lasse ich mit mir reden. Aber es ist noch nicht das, was ich jetzt anstrebe.
Gut, wunderbar. Herzlichen Dank an Andreas Röske, der den Krimi Eine Höhle fürs Leben, gerade mal ein zweiter Fall geschrieben hat, aus dem wir eben ein paar Passagen hören durften. Wer Lust hat, das Buch zu kaufen, kann das nebenan am Verlagsstand tun. Und ich würde kurz mit rübergehen, das ist nur eine Minute entfernt. Ansonsten herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Andreas Röske, eine Höhle fürs Leben. Erschienen im Cividale Verlag und kostet 14,90 Euro. Und solange es noch nicht verfilmt ist, gibt es die gedruckte Version oder das E-Book. Okay, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen wunderschönen Tag auf der Leipziger Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.